Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Sie werden gleich eine Botschaft von Marcel Malgo hören, der mit dem Buch Esra und zwar dem dritten Teil heute weitermacht. Unser treuer Gott und Vater segne Sie ganz reich beim Hören dieser Sendung.
Wir wollen uns jetzt vor dem Herrn erheben und Gottes Wort aufnehmen in unserem Herzen, gerade auch im Blick auf die Botschaft, die uns geschenkt wird aus Esra Kapitel 3. Dieses Bibelwort liegt heute zugrunde und da lese ich aus dem kleinen Propheten Haggai. Kapitel 2 heißt es: Sage zu Serubabel, dem Sohn Sealtiels, dem Fürsten Judas, und sage auch zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und sage es auch allen, das übrige Volk, und sprich: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dies Haus in seiner vorigen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun an? Ist's nicht also, dass es dünkt euch, nichts zu sein? Und nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Josua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Und nach dem Wort, da ich mit euch einen Bund machte, da ihr aus Ägyptenland zogt, soll nun mein Geist unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr, es ist noch ein kleines dahin, dass ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene bewegen werde. Ja, alle Nationen will ich bewegen, da soll dann kommen aller Heiden Bestes. Und ich will dies Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth.
Thank you. Ich möchte Sie alle ganz herzlich grüßen. Wir haben heute wieder das Buch Esra vor uns. Und da möchte ich jetzt erst allgemein etwas sagen. Wir haben ja schon zweimal über Esra geredet. Heute ist es das dritte Mal. Ich möchte aber betonen, vielleicht einfach mal ganz allgemein, dass es nicht so ist, dass ich versuchen will, Esra auszulegen. Das geht nicht, ja. Dafür haben wir auch zu wenig Zeit. Aber ich möchte einfach mit Gottes Hilfe versuchen, Perspektiven daraus anzuzeigen. Es ist nämlich außerordentlich segensreich, wenn man ein Kapitel aus der Bibel nimmt, man liest das und dann kommt man durch das Studium dieses Kapitels, kommt man auf andere Wahrheiten der Schrift. Und das ist auch der Zweck, wenn wir ab und zu jetzt aus Esra etwas durchnehmen. Jetzt heute geht es nicht um das ganze Kapitel 3, das war nicht möglich, nur um Esra 3, 1 bis 7, also um den ersten Teil dieses Kapitels. Ganz kurz die Frage, was ist der Inhalt von Esra 3, also vom ganzen Kapitel? Das ist eine ganz besondere Sache, nämlich die Grundlegung des Tempels, Wiederaufbau des Tempels. Aber zuvor musste etwas ganz Wichtiges geschehen, nämlich die Wiederaufrichtung des Brandopferaltares. Und das war ein sehr wichtiger Schritt hin auf die Grundlegung des Tempels. Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen lesen Esra 3, 1 bis 7. Das ist unser Text heute Morgen, Esra 3, 1 bis 7. Und als der siebente Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Sealtiels, und seine Brüder, und bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seiner früheren Stätte, denn es war Furcht über sie gekommen vor den Völkern des Landes. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf des Morgens und des Abends. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer dar alle Tage nach der Zahl, wie sie es gebührt und jeder Tag es erforderte. Danach auch das tägliche Brandopfer und die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn und was sonst einer dem Herrn freiwillig darbrachte. Am ersten Tage des siebten Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen. Aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Und sie gaben Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Leuten von Sidon und Tyrus, damit sie Zedernholz vom Libanon zur See nach Jaffo brachten, wie es ihnen Kores, der König von Persien, erlaubt hatte. Soweit jetzt das Wort des Herrn. Jetzt möchte ich ganz kurz einen Rückblick mit Ihnen machen auf Esra 1 und 2. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wir haben, als wir Esra 1 durchnahmen, haben wir gesehen, dass Kores die Juden aufrief, um nach Jerusalem zurückzukehren, um den Tempel wieder aufzubauen, um dann später in diesem Tempel wieder Priesterdienst zu verrichten. Genauso ruft Jesus Christus seit Golgatha alle Menschen auf, durch sein Erlösungswerk überwindet zu werden, um damit einmal im himmlischen Jerusalem den Tempel zu erbauen und Priesterdienst zu verrichten. Zwei Bibelstellen, zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 12, das haben wir damals gelesen, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Also hier wird gesprochen über Tempelbau im Himmel, ja? Noch eine Stelle, Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Hier wird geredet über die Berufung, unsere Berufung zum Priesterstand. Das war Esra 1. Jetzt Esra 2, das war auch sehr wichtig. Da haben wir gesehen, dass nicht einfach jeder so mehr dir nichts nach Jerusalem ziehen konnte, um Priesterdienst zu verrichten. Warum? Weil eine ganz besondere Bedingung erfüllt werden musste. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, Nämlich jeder, der wollte, der hingehen wollte, der dann als Priester Priesterdienst verrichten wollte, dessen Name musste unbedingt in einem Register aufgezeichnet sein. Und tragischerweise, wir haben das gesehen, tragischerweise war das damals bei einigen nicht der Fall. Und sie wurden vom Priesteramt ausgeschlossen. Ich lese das noch einmal, Esra 2, Vers 61 und 62. Und von den Priestern, die Söhne Habaja, die Söhne Hakkos, die Söhne Barzillai, die suchten ihre Geschlechtsregister und fanden sie nicht. Darum wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Neutestamentlich bedeutet dies, dass dein und mein Name unbedingt im Buche des Lebens geschrieben stehen muss. Wollen wir wirklich einmal im himmlischen Jerusalem, im himmlischen Tempel, Priesterdienst tun? Es heißt ja erschreckend klar in Offenbarung 20, Vers 15, wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Es ist also wichtig, und das haben wir das letzte Mal behandelt, dass unsere Namen im Buche des Lebens geschrieben stehen. Jetzt noch eines, was ich nochmal wiederholen will. Beim Durchnehmen von Esra 1 haben wir auch gesehen, dass der Bau des himmlischen Tempels bereits hier auf Erden beginnt. Petrus sagt zum Beispiel diesbezüglich 1. Petrus 2, Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Und ich möchte hier noch einmal ganz deutlich Folgendes sagen. Wir werden im Himmel nur insoweit beim Bau des Tempels beteiligt sein, Säulen sein, ja, wie Offenbarung es sagt, wie wir es hier auf Erden waren. Ich hoffe, dass das klar ist. So, das war ein kurzer Rückblick. Jetzt Frage, was erfordert das von uns, ja? Was erfordert das von uns, uns schon hier auf Erden erbauen zu lassen, zu einem geistlichen Haus? Was bedeutet das? Ich denke sehr viel, aber in erster Linie, und da möchte ich jetzt bei unserem Text bleiben, in erster Linie ganz sicher das, was wir eben hier sehen in Esra 3, Vers 1. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber hier haben wir ein ganz, ganz besonderes Wort. Da heißt es, und als der 7. Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Hört ihr? Wie ein Mann. Mit anderen Worten, da war keine Zerrissenheit, da waren keine Spaltungen, da war kein Parteigeist. Man könnte sagen, die waren alle vollkommen eines Geistes. Leider, das ist ja so. Leben wir heute in der Zeit der Spaltungen. Das hört man auch unterwegs. Zum Beispiel, da hört man, ja, leider hat sich unsere Gemeinde gespalten. Wir sind jetzt zwei Gemeinden oder wir sind drei Gemeinden oder wir sind wieder zurückgegangen in die Häuser und so weiter. Das ist eine traurige Sache. Und oft entschuldigt man dann diese Spaltungen mit einem Wort des Paulus. Ja? Übrigens, leider, man findet immer etwas in der Bibel, um seine Meinung durchzusetzen. Wissen Sie das? Es ist gefährlich, ja? Man soll das Wort nicht missbrauchen. Aber Paulus hat zum Beispiel über Spaltungen hatte gesagt, 1. Korinther 11, Vers 19, denn es müssen Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden. Das ist klar. Das ist natürlich so, ja? Aber man nimmt das Wort als Entschuldigung. Man sagt, ja, der Paulus hat ja gelehrt, dass Spaltungen unvermeidlich sind, weil dadurch eben die Guten, ja, die Rechtschaffenen offenbar werden. Also Spaltungen sind ganz normal. Das mag sein, mein Bruder und meine Schwester, aber da ergibt sich eine sehr delikate Frage. Wer unter den Parteien sind die Guten, die Rechtschaffenen? Meistens bilden sich doch immer alle Parteien ein, die Schuldlosen zu sein. Wisst ihr, ich möchte einmal Nachdruck auf Folgendes legen. Wir vergessen vielleicht allzu schnell, dass derselbe Paulus, der gesagt hat, es müssen Spaltungen unter euch sein, dass er auch etwas ganz anderes gesagt hat. Nämlich 1. Korinther 1, Vers 10. Da sagt er, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Das ist doch eine klare Aussage. Und das steht in 1. Korinther 1, Vers 10. Und das andere Wort, es müssen Spaltungen unter euch sein, das behandelt er erst in 1. Korinther 11. Klar sind Spaltungen da, wir wissen das. Klar, dass dadurch die Rechtschaffen offenbar werden. Aber meine Brüder und Schwestern, wir müssen davon ausgehen, dass das nicht normal ist, Spaltungen in der Gemeinde. Trotzdem, heute, wir leben in einer Zeit der Spaltungen, Zerrissenheit. Und dies trotz der Tatsache, dass wir uns heute als Gemeinde Jesu unmittelbar vor der Grundlegung des Tempels im Himmel befinden. Und schaut jetzt Esra, ja, dieses Kapitel. Als Israel damals in Esra 3 vor der Grundlegung, dem Wiederaufbau des irdischen Tempels stand, da bewies Israel eine noch nie dagewesene Einheit. Denn das Volk versammelte sich wie ein Mann, ein Mann. Und wisst ihr, das ist mir so klar geworden, wie wichtig ist das? Zumal es damals um etwas Gewaltiges, etwas Großes ging. Und Israel bewies damals, dass es sich vorbereiten lassen wollte auf dieses große Ereignis. Und wir, Gemeinde Jesu? Spaltungen, Spaltungen, Spaltungen. Ich glaube, dass dieses Esra 3, 1 bis 7, was wir gelesen haben, dass das ein Spiegelbild unserer Zeit ist. Dass das ganz wunderbar prophetisch hinweist auf unsere Zeit. Wenn es zum Beispiel hier in Vers 6b heißt, aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt, dann spricht das sinnbildlich davon, dass wir als Gemeinde Jesu noch nicht am Ziel angelangt sind. Das heißt, wir sind noch hier, noch sind wir nicht beim Bau des himmlischen Tempels beteiligt. Das war Israel auch noch nicht hier im ersten Teil von Esra 3. Aber die Gemeinde Israel damals, die sich sinnbildlich gesehen genau in derselben Situation befand wie wir heute, die bereitete sich auf dieses große Ereignis vor. Wie ein Mann eines Geistes standen sie und erwarteten dieses große Ereignis. Und wir als Gemeinde Jesu, ich rede jetzt nicht über lokale Gemeinde, Gemeinde Jesu weltweit, Zerrissenheit, Spaltungen und Jesus kommt bald. Das ist mir so klar und deutlich geworden. Wie wollen wir bestehen vor Jesus Christus? Israel damals, sie standen vor dem Bau des Tempels. Wie ein Mann haben sie sich versammelt. Einheit. Und wir? Traurig, was wir diesbezüglich heute in der Welt sehen. Wisst ihr, ich will das betonen, wisst ihr, dass es Jesus Christus ein gewaltiges Anliegen ist, dass wir als Gemeinde, ja, als Gemeinde wie ein Mann dastehen in dieser Welt? Wisst ihr das? Dreimal hintereinander sagt er im hohepriesterlichen Gebet, damit sie alle eins seien, damit sie alle eins seien. Ich will es Ihnen lesen. Johannes 17, Vers 21 bis 23. Da sagt der Herr zu seinem Vater, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien. Wie wir eins sind, ich in ihnen, du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Dreimal, klipp und klar. Jetzt abgesehen davon, dass dieses Einssein eine sehr wichtige Vorbereitung ist auf das große Ereignis der Entrückung, auf das große Ereignis des Tempelbaus im Himmel, abgesehen davon, wollen wir uns jetzt die Frage stellen, weshalb überhaupt sollen wir eins sein? Ja, weshalb? Das hat sehr triftige Gründe. In unserem soeben gelesenen Text, Johannes 17, Vers 23, werden zwei sehr, sehr triftige, wichtige Gründe gegeben, weshalb wir als Gemeinde Jesu eins sein sollen. Ich lese es noch einmal, Vers 23 von Johannes 17. Sagt Jesus zum Vater, ich in ihnen, du in mir, dass sie in eins vollendet seien. Damit, jetzt kommt der erste Grund. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Erster Grund, ja. Und zweiter Grund, dass du sie, die Welt, geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also anders gesagt, durch eins zu sein, ja, eines Geistes zu sein, durch Einigkeit in der Gemeinde, legitimieren wir vor der Welt, also vor den Ungläubigen, ja, dass Gott der Vater tatsächlich Jesus, den Sohn, in die Welt gesandt hat. Also, anders gesagt, Einigkeit unter den Gläubigen ist eine Beglaubigung für Jesus. Und dann frage ich mich und ich frage euch, ist die Beglaubigung da? Ist sie da? Stellt euch einmal vor, eins zu sein als Gemeinde ist eine Beglaubigung für Jesus Christus. Klar, dass Jesus darauf wartet, dass wir endlich als Gemeinde Jesu Christi eins werden. Aber noch mehr, was bedeutet es noch mehr? Durch eins zu sein, durch Einigkeit in der Gemeinde Jesu, zeigen wir der Welt, dass Gott sie liebt. Das steht doch da. Johannes 17, Vers 23. Ich in ihnen, du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit erstens die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und zweitens, dass du sie, die Welt, geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und ist nicht gerade das die beste Vorbereitung auf die baldige Entrückung der Gemeinde? Nämlich, der Welt zu beglaubigen, dass Jesus Christus tatsächlich der vom Vater gesandt ist und dass der Vater die Welt, das heißt die Menschen dieser Welt, liebt. Ich muss euch sagen, ich sage es offen, diese tiefe, ernste Wahrheit hat mich enorm ergriffen und es wurde mir Folgendes klar. Diese Wahrheit, nämlich die Lehre der Einheit aller Gläubigen, ist vielleicht eine der fundamentalsten, aber auch eine der unverstandesten Lehren der Bibel. Das wurde mir zum Beispiel schon klar an den Worten aus Hebräer 12, Vers 14. Da heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Über den zweiten Teil dieses Wortes, jagt nach der Heiligung, habe ich unzählige Male gepredigt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viel Mal hast du über den ersten Teil dieses Wortes gepredigt? Jagt nach dem Frieden, ja? Und da muss ich bekennen, ich weiß es nicht einmal. Weiß es nicht einmal. Und doch wird in diesem Wort, Hebräer 12, Vers 14, wird der Friede vor der Heiligung genannt. Jagt nach dem Frieden mit jedermann unter Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ich habe mich ernstlich gefragt, können wir überhaupt in der Heiligung leben, ohne dass wir von Herzen dem Frieden nachgejagt sind mit jedermann? Das heißt, die Einheit gesucht haben. Wenn wir uns ganz streng an den Wortlaut von Hebräer 12, Vers 14 halten, dann müssten wir sagen, nein, Heiligung kann nicht ohne Friede, zumal ja Friede vor der Heiligung genannt wird. Fragen wir uns einmal, was ist Friede? Was ist überhaupt Friede? Also, im Zusammenhang von dem, was wir jetzt soeben durchgenommen haben, möchte ich Folgendes sagen. Friede ist das Fundament der Einheit. Wir reden ja über Einheit. Israel stand damals wie ein Mann in Jerusalem vor dieses große Ereignis, den Tempelbau. Wir stehen als Gemeinde Jesu vor der Entrückung. Wir sollten wie ein Mann da sein und den Herrn erwarten. Friede ist das Fundament jeder Einheit. Wenn Jesus dreimal hintereinander im hohepriesterlichen Gebet sagt, damit sie alle eins seien, dann spricht er doch von Frieden. Wie hätte damals Israel sich wie ein Mann zu Jerusalem versammeln können, wenn nicht Friede in ihrer Mitte gewesen wäre? Und wisst ihr, ich will uns Folgendes sagen, ich sag's auch mir, lasst uns nach dem Frieden mit jedermann jagen, ohne welche auch niemand den Herrn sehen wird. Lasst uns nach dem Frieden jagen, denn der Friede ist der Stoff, aus dem die Einheit gemacht wird. Vielleicht fragt sich jetzt einer, ja, was ist das, jagen nach Frieden? Ich glaube, wir müssen hier nicht lange suchen. Frieden haben mit meinem Nächsten. Das ist doch nichts anderes als ihn lieben. Erinnert ihr euch, letzten Sonntag hat Norbert Lied hier geredet über Liebe, ja? Frieden mit meinem Nächsten ist doch den Nächsten lieben. Und zwar so, wie er ist. Ich kann doch nur Frieden haben mit dem Nächsten, wenn ich ihn liebe. Und ich liebe meinen Nächsten nur, wenn ich in Frieden lebe mit ihm. Und wisst ihr, ich habe jetzt mal nachgeschlagen, die Bibel redet sehr viel über einen solchen Frieden, nämlich ein Friede, der aus der Liebe zum Nächsten entsteht. Hier einige Beispiele. Siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Psalm 133, Vers 1. Weshalb ist das so lieblich? Weil nur da eine Atmosphäre des Friedens herrscht. Anderes Beispiel, Römer 12, Vers 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Spürt ihr den Frieden, wenn ihr dieses Wort auf euch einwirken lässt? Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Frage, konnte Gott uns das schon beibringen, uns lehren, was es bedeutet, einander zu lieben? Möge er jetzt die Gelegenheit bekommen. Hebräer 13, Vers 1. Bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Da kann einer sagen, weshalb, wenn der Bruder doch nicht will? Ja? Weshalb? Weil nur dann Friede eine Chance hat. Eine muss doch beginnen. Noch ein Beispiel, 1. Petrus 1, Vers 22. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zur ungewerbten Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Hier wird sogar gesagt, dass Bruderliebe oder Nächstenliebe ein Gehorsamsschritt ist. Ein letztes Beispiel. Und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. 2. Petrus 1, Vers 7. Und damit sind wir wieder angelangt zu Hebräer 12, Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann. Ja? Liebe zu allen Menschen. Also, meine Brüder und Schwestern, es ist klar, welch großen Stellenwert Bruderliebe oder Frieden mit dem Nächsten in der Bibel hat. So oft beteuern wir, ja, wir lieben Jesus. Ich liebe Jesus, aber ist es uns klar, dass wir dann auch den Bruder von ganzem Herzen lieben sollen? Denn die Bibel lehrt, wer Gott liebt, ja, wer Gott liebt, der liebt auch seinen Bruder. Diese zwei Dinge schließen sich nie aus, gehören zusammen. 1. Johannes 4, Vers 21, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Übrigens, Jesus selbst bezeugt das auch. Da ist doch einmal einer gekommen und hat ihm die Frage gestellt wegen dem höchsten Gebot. Jetzt hört mal die Antwort. Ihr kennt sie, aber hört sie wieder einmal ganz neu. Matthäus 22, Vers 36. Also die Frage, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ganz klar, wer Gott liebt, liebt seinen Bruder. Nächstenliebe. Und Lieben, das ist Friede. Und Friede, das ist das Fundament von Einheit. Und doch haben wir heute so viel Friedelosigkeit, ja sogar Hass in der Gemeinde Jesu. Und das ist es, was uns hindert, wie ein Mann dazustehen in dieser Endzeit. Und in diesem Sinne sind wir, und ich sage jetzt allgemein gesehen, als Gemeinde Jesu nicht tatsächlich vorbereitet auf die Entrückung. Israel damals, in Esra 3, sie standen vor dem großen Ereignis des Wiederaufbaus des Tempels. Das war etwas Gewaltiges. Und die haben sich darauf vorbereitet. Die kamen wie ein Mann zusammen. Wie ein Mann standen sie in Jerusalem. Vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Spaltungen, keine Einheit in der Gemeinde, das kommt doch hauptsächlich durch falsche Lehren, ja, die sich in die Gemeinde einschleichen. Natürlich ist das auch wahr. Und das wissen wir alle, das ist bekannt. Aber was vielleicht manche nicht erkennen wollen, ist die Tatsache, dass Spaltungen, Zerrissenheit, Uneinigkeit sehr viel durch Lieblosigkeit, durch Friedenlosigkeit entstehen. Und dann ist die Einheit weg. Und dann stehen wir nicht wie ein Mann vor Gott in Abwartung des großen Ereignisses, was bald geschehen wird. Und da frage ich mich, muss das nicht bitter sein für Jesus Christus? Nochmals, dreimal sagt er das, dass sie alle eins sind. Warum? Auf dass wir eine Beglaubigung sind für Jesus Christus, dass Gott ihn wirklich in diese Welt gesandt hat. Und zweitens, dass die Welt durch die Einheit der Gläubigen erkennen kann, da muss ein Gott sein, der uns liebt. Ja, dann drängt sich die Frage auf, was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Ich meine, ich stehe hier nicht heute, um mir zu sagen, Spaltungen sind da, Zerrissenheit, Uneinigkeit und so weiter. Wir wollen das überhaupt nicht sagen als ein Urteil. Aber wir müssen das erkennen als eine Tatsache. Und wir fragen uns heute Morgen, was sollen wir denn tun als Gemeinde Jesu, als Glieder seines Leibes? In erster Linie, und das freut mich, das zu sagen, dürfen wir ganz kindlich vertrauen auf den Herrn und auf sein hohepriesterliches Gebet. Ich meine, der Ausdruck hohepriesterliches Gebet besagt doch schon deutlich, dass der Herr Jesus, als er damals mit seinem Vater über das Einssein seiner Kinder sprach, da tat er dies in Form eines Gebetes, einer Bitte. Ja, eine Bitte. Er hat das nicht als einen Vorwurf vor den Vater gebracht. Die sind nicht eins. Nein, er bat den Vater, dass es so sein möge. Überhaupt, das ganze Johannes 17, das ist ja ein langes Gebet des Herrn für die Seinen, für die Gemeinde. Deshalb heißt es zum Beispiel in Vers 9 von Johannes 17, ich bitte für sie, ja, ich bitte für die, die du mir gegeben hast. Und alles, was wir dann in Johannes 17 lesen, das sind Bitten des Herrn für seine Gemeinde zum Vater. Und so ist es auch mit dem Einssein. Ich meine, es ist keine Einheit, leider, ja. Es sind Spaltungen. Und das ist eine Not. Aber wir dürfen uns in erster Linie jetzt verlassen auf den Hohepriester Jesus Christus, der damals schon dafür gebeten hat zum Vater und es auch heute auch tut. Und eben mit diesem Einssein der Gemeinde. Er hat gebeten zum Vater, Herr, dass sie alle eins seien. Es heißt in Vers 20 und 21, den ersten Teil von Johannes 17, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Ich bitte für sie, damit sie alle eins seien. Er bittet, dass es so werden darf. Und wisst ihr, das will ich euch mitgeben, dass wir uns, die wir das sehen heute, die Zerrissenheit, dass wir uns in erster Linie ganz fest verlassen dürfen auf dieses, sein priesterliches Gebet. Denn er bittet bis heute darum. Wisst ihr das? Bis heute. 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Bis heute bittet er für seine Gemeinde. Römer 8, Vers 34. Christus Jesus ist es, der zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet, ja, der für uns bittet. Bis heute. Aber, und das möchte ich eben jetzt auch betonen, das allein ist nicht genug. Schaut, das wäre ja billig. Um zu sagen, ach, der Herr bittet ja für uns, er bittet ja für seine Gemeinde. Also schlussendlich wird alles doch gut werden. Dann könnten wir uns so richtig in den Schlaf versetzen lassen und denken, naja, es wird alles wohl wieder richtig werden. Nein, das ist die eine Seite. Christus bittet für seine Gemeinde. Aber auf der anderen Seite ist die Gemeinde selbst gefordert, du und ich. Und dafür möchte ich wieder zurück zu Esra 3. Es war nämlich nicht nur so, dass Israel sich damals wie ein Mann zu Jerusalem versammelte. Das war ja schon ein gewaltiger Schritt der Vorbereitung auf das, was kommen sollte. Nein, sie taten nur noch etwas anderes, etwas sehr Wichtiges. Und ich habe es am Anfang erwähnt. Sie bauten den Altar Gottes wieder auf. Und darüber wollen wir jetzt nachdenken. Den Wiederaufbau des Altars. Wir lesen noch einmal Esra 3 aus Vers 2 und dann Vers 3. Da heißt es, und sie bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her an seine früheren Stätte. Meine Brüder und Schwestern, es geht nicht nur darum, dass wir jetzt wissen, ich meine, das ist ein Trost, ja? Aber es geht nicht nur darum, dass wir jetzt wissen, dass wir einen Hohepriester haben, der für uns bittet, der schon damals bat im hohepriesterlichen Gebet und wir wissen, er tut das auch heute, das ist nicht das Einzige. Sondern die andere Seite ist, dass ein jeder von uns sein eigenes geistliches Leben prüfen muss und sich Folgendes fragen. Was kann ich persönlich beitragen, dass es besser wird, dass es anders wird in der Gemeinde Jesu, dass mehr Einheit kommt? Und wie tun wir das? Jetzt nehmt das Bild des Altars, ja? Das Bild des Wiederaufbau des Altars. Ich denke, das tun wir, indem wir vielleicht wieder ganz neu den Altar aufbauen. Das heißt, dass wir uns selbst ganz neu dem Herrn hingeben, uns ihm nahen. Schaut, über das Beten des Herrn für seine Gemeinde, da heißt es zum Beispiel auch in Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Hier haben wir diese zwei Seiten. Einerseits, er verwendet sich für uns, er bittet für uns, er bittet für die Gemeinde. Aber andererseits sollen wir uns ihm immer wieder neu nahen. So heißt es hier. Weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Für wen? Die durch ihn zu Gott nahen. Und das ist so unendlich wichtig. Denn wahrhaftig, ich möchte Sie wieder erinnern, wir befinden uns als Gemeinde auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Und wir wollen doch alle einmal dabei sein beim Tempelbau im Himmel. Das haben wir besprochen, ja. In den ersten Kapiteln, das wird stattfinden im Himmel. Wir werden zu einer Säule gemacht, im Tempel des Gottes im Himmel. Und wir befinden uns auf dem Weg dorthin. Und schaut, genau dieses Ziel hatte auch Israel damals, Esra 3, als es um den Tempelbau zu Jerusalem ging. Und deshalb begann Israel als ein wichtiger Schritt der Vorbereitung auf die Grundlegung des Tempels hin, begannen sie mit der Wiederaufrichtung des Brandopferaltars. Also, wir haben den ersten Schritt haben wir besprochen. Sie standen wie ein Mann in Jerusalem. Sehr wichtig. Jesus wartet, dass seine Gemeinde das tut. Jetzt der zweite Schritt. Vor dass der Grund des Tempels neu gelegt wurde, haben sie den Brandopferaltar wieder aufgerichtet. Wie gingen sie jetzt vor beim Aufbau dieses Altars? Sehr schön. Nicht einfach aufs Geratewohl, ja. Sie haben ihn nicht einfach irgendwo gebaut. Sie achteten auf etwas sehr Wichtiges. Jetzt will ich Ihnen noch einmal lesen, Esra 3, Vers 3, und zwar die Elberfelder Übersetzung. Da heißt es, und sie errichteten den Altar auf seinen alten Fundamenten. Auf seinen alten Fundamenten. Sie errichteten ihn nicht irgendwo, sondern dort, wo er früher gestanden hatte. Warum war das für Israel damals wichtig? Weil sie das Laubhüttenfest feiern wollten. Das haben wir gelesen. Das Laubhüttenfest, das könnt ihr nachlesen, das wird gefeiert, indem Israel viele, viele sehr genau vorgeschriebene Brandopfer bringen musste. Das heißt zum Beispiel in 3. Mose 23, Vers 36, da wird über das Laubhüttenfest geredet. Da heißt es, 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen oder Brandopfer. Und wie schon gesagt, diese Brandopfer muss man genau nach göttlichen Vorschriften bringen. Nicht einfach so, auch nicht irgendwo, ja? Und Israel hat das damals auch getan in Esra. Die haben sich genau gehalten an den Vorschriften. Wir haben es gelesen, Esra 3, Vers 4. Sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer dar alle Tage nach der Zahl, wie sie es gebührt und jeder Tag es erforderte. Und deshalb ist es kein Wunder, das ist mir ganz neu klar geworden, dass der Brandopferaltar selbst zuerst an seiner richtigen Stelle, das heißt, auf seinen alten Fundamenten gebaut werden musste, da wo er früher gestanden hatte. Nicht irgendwo, da wo er früher gestanden hatte. Wisst ihr, das will uns heute Folgendes lehren. Es nützt nichts, wenn wir uns im Eifer für den Herrn verzehren lassen. Das heißt, wir tun viel, wir stehen oft im Dienst, wir ereifern uns in geistlichen Übungen. Aber in unserem eigenen Leben fehlt der Altar oder er steht nicht mehr auf dem alten Fundament. Anders gesagt, unsere persönliche Hingabe ist nicht mehr da. Es ist doch ganz klar. Israel musste zuerst den Altar auf seinen alten, vorigen Fundamenten aufbauen, bevor sie überhaupt in richtiger Weise nach göttlichen Vorschriften das Laubhüttenfest feiern konnten. Nochmals, das Laubhüttenfest mit vielen Opfern, genau vorgeschrieben, auf dem Brandopferaltar, an einer genau angegebenen Stätte. Deshalb mussten die den Brandopferaltar zuerst auf den alten Fundament wieder aufbauen. Schau, in unserem Leben, die persönliche Hingabe, da muss man sich fragen, ist die wirklich da? Du tust zwar sehr viel, ja? Vielleicht wie Israel damals, Laubhüttenfest feiern und vieles andere, religiöse, geistliche Übungen. Aber das hat keinen Sinn, wenn der Altar nicht an seiner richtigen Stelle steht. Und wir sollten uns heute unbedingt, ich würde es auch tun, im Lichte dieses Wortes prüfen und uns fragen, steht in meinem Leben der Altar an seinem richtigen Platz? Das heißt, gehöre ich so dem Herrn, dass ich auch brauchbar bin, für ihn. Sonst hat alles, was wir tun, keinen Sinn. Lasst uns heute, ich will das deutlich sagen, lasst uns heute das Fundament des Altars in unserem Leben prüfen. Das heißt, unterziehen wir uns doch selbst einer schonungslosen Prüfung, ob wir noch in der ersten Liebe stehen. Erste Liebe. Die erste Liebe nämlich ist das Fundament. Das heißt, der Platz, worauf damals bei unserer Bekehrung zum ersten Mal der Altar gebaut wurde. Versteht ihr das Bild? Das Fundament, ja? Israel baute den Altar wieder auf, aber auf dem alten Fundament. Das Fundament unserer Liebe zu Christus, das Fundament unserer Hingabe, das ist die erste Liebe, die frische Liebe, die damals aufgekommen ist, als wir uns bekehrt haben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, steht der Altar noch da? Das heißt, bin ich noch in dieser ersten Liebe? Die erste Liebe war es doch, die uns damals in diese tiefe, innige Hingabe getrieben hat. Wenn wir uns heute jetzt einfach jeder für sich darin prüfen wollen, da gibt es drei Möglichkeiten, ich will sie aufzählen. Erstens, brennt in dir innerlich immer noch das Feuer der echten, tiefen ersten Liebe, dann steht der Altar auf dem richtigen Platz, auf dem alten Fundament. Da freu dich. Zweitens, wenn du jetzt sagen musst, meine Hingabe ist wohl noch da, aber schwach, ohne echte Kraft, dann ist der Altar wohl irgendwo da, aber er steht nicht auf dem alten Fundament. Er steht nicht, wo er stehen sollte. Er steht nicht auf der ersten Liebe. Das heißt, deine Hingabe kommt nicht mehr aus der ersten Liebe. Vielleicht aus Liebe, aber ganz schwach. Drittens, bist du völlig erkaltet, vielleicht innerlich verarmt, vielleicht geistlich am Ende, dann steht der Altar überhaupt nicht mehr da. Vielleicht sagst du zwar noch wie Laodicea, ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts. Aber der Herr sagt, weißt du nicht, dass du elend bist, jämmerlich, arm, blind und bloß. Meine Brüder und Schwestern, das sind drei Möglichkeiten. Es trifft jedoch nur eine auf dich zu, heute. Welche ist es? Bitte nehmt das Bild mit. Israel stand vor diesem großen Ereignis, Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Als erstens, sie standen wie ein Mann zusammen. Und jeder muss sich prüfen, ob er den Frieden mit dem Nächsten will. Denn Friede ist das Fundament der Einheit. Zweitens, Israel hat, weil sie vor diesem Ereignis standen, haben sie den Brandopferaltar wieder aufgebaut. Und zwar nicht einfach so, sondern auf dem Fundament, wo er früher gestanden hatte. Jeder von uns muss sich prüfen, ob das Fundament, der Altar, das heißt die Hingabe, ob der auf dem alten Fundament steht, nämlich auf dem Fundament der ersten Liebe. Diese drei Möglichkeiten, ich habe sie genannt, die sind jetzt da. Nur eine trifft zu. Wenn du die Möglichkeit eins bejahen kannst, dann freu dich. Dann sorge mit Gottes Hilfe dafür, dass es so bleibt. Wenn jedoch die Möglichkeiten zwei oder drei auf dich zutreffen, dann bitte ich dich, kehre um. Jesus wartet. Jesus wartet. Er wartet darauf, dass du den Altar in deinem Leben wieder auf das alte Fundament baust. Das heißt, dass du zurückkommst zur ersten Liebe. Das heißt,
dass deine Hingabe ganz neu aus der ersten Liebe kommt, so wie es einmal war. So kommst du zum Frieden, zum inneren Frieden. Hört einmal, was Gott durch Jeremia sagt, Jeremia 6, Vers 16. So spricht der Herr: Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Wegen der Vorzeit. Nach den Wegen der Vorzeit, nach dem alten Fundament, welches der gute Weg sei, und wandelt darin. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Leider heißt es im selben Wort am Schluss. Aber sie, das Volk damals, sprachen: Wir wollen nicht. Bitte, gib heute nicht eine solche Antwort. Sage, ich will. Sage, Herr, in Anbetracht der Tatsache, dass ich vor diesem großen Ereignis stehe, du kommst bald, will ich jagen nach dem Frieden mit jedem Mann? Will ich, was mich betrifft, dafür sorgen, dass ich eines Geistes werde mit dem Bruder, der Schwester, vielleicht auch mit denen ich es schwer habe? Ich will das. Und ich will den Altar wieder neu bauen auf dem alten Fundament. Weißt du, du wirst doch auch erleben, dass Jesus mit dir ist, dass er dir hilft. Das war nämlich bei Josaphat so. Ganz etwas Schönes, 2. Chroniker 17, Vers 3. Der Herr war mit Josaphat. Warum? Warum? Denn er ging auf den früheren Wegen. Hört ihr? Das Fundament, das alte Fundament. Er ging auf den früheren Wegen seines Vaters David und suchte nicht die Baalim. Wirst du nicht ganz neu erleben, dass der Herr auch mit dir ist? Wenn ja, wandle wieder auf den alten, den früheren Wegen. Das heißt, baue den Altar auf seinen alten Fundamenten ganz neu. Geh zurück zur ersten Liebe, als alles neu war. Und baue den Altar, das heißt deine Hingabe, wieder neu auf diesem Fundament. Erste Liebe. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt, der uns näher bringt zu dem großen Ereignis, was uns erwartet. Die Entrückung. Israel, Esra 3. Diese zwei Schritte. Wie ein Mann standen sie da und sie bauten den Brandopferaltar wieder auf. Ich möchte zum Schluss eine wichtige Sache noch betonen. Wenn wir heute jetzt die Entscheidung treffen, jeder soll das allein in seinem Herzen tun, um den Altar wieder auf das alte Fundament zu bauen. Was tun wir damit? Was tun wir damit? Ich meine, wir zeigen damit, dass wir wieder neu Jesus Christus folgen möchten. Aber wir tun damit etwas sehr Wichtiges. Wir tun damit nichts anderes, als was Israel tat in Esra 3, Vers 7. Das ist ja der letzte Vers unseres Textes. Was lesen wir dort? Da heißt es: Und sie gaben Geld den Steinmetzen und Zimmerleuten und Speise und Trank und Öl den Leuten von Sidon und Tyrus, damit sie Zedernholz vom Libanon zur See nach Jaffo brächten, wie es ihnen Kores, der König von Persien, erlaubt hatte. Also anders gesagt, die haben Baumaterialien gesammelt für den Bau des Tempels. Ja? Weißt du, dass wir, du und ich, nach 1. Korinther 3, dass wir, wenn wir einmal bei Jesus sind, dass dann Baumaterialien gesucht werden bei uns, die wir hier gesammelt haben auf Erden. Und schaut, dann werden solche kommen, die bringen Baumaterialien. Was bringen sie? Holz, Heu, Stroh. Aber mit solchen Materialien baut man nicht einen Tempel im Himmel. Ist das klar? Das sind aber auch andere. Die bringen Gold, Silber, Edelsteine. Und schaut, das sind die richtigen Baumaterialien für den himmlischen Tempel. Das sind nämlich die, die sich immer wieder neu schonungslos geprüft haben, ob der Altar in ihrem Leben auf dem alten Fundament steht. Anders gesagt, ob sie noch in der ersten Liebe stehen, die sich immer wieder gebeugt haben und haben gesagt: Herr, es ist nicht so, wie es sein sollte. Ich beuge mich. Ich will tiefer in die Nachfolge gehen. Damit haben die Baumaterial gesammelt für den himmlischen Tempel. Gold, Silber, Edelsteine. Aber du, der du heute hier sitzt und der du lebst als Christ, bist ja wiedergeboren und gerettet, aber ansonsten lebst du einfach. Ja, ja, du wirst auch einmal Baumaterialien vorweisen. Das ist aber Holz, Heu, Stroh. Es verbrennt. Das ist nicht das Material, um den Tempel im Himmel zu bauen. Ich frage uns alle, wir wollen doch einmal mit vollen Händen, das heißt mit Gold, Silber, edlen Steinen vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi erscheinen, um aufgrund dessen mit großer Freude beteiligt zu sein beim himmlischen Tempelbau. Das wollen wir doch. Dann sorge dafür, heute, dass dein Altar, der Altar in deinem Leben, wieder auf seinen alten Fundamenten zu stehen kommt. Das heißt, geh zurück zur ersten Liebe. Baue deine Hingabe wieder ganz neu auf diesem Fundament auf. Und das erste, versuche, was dich selber angeht, wie die Bibel es sagt, mit allen Menschen Frieden zu haben. Das ist ein ganz wichtiger Vorbereitungsschritt auf das große Ereignis des kommenden Tempelbaus im Himmel. Israel in Esra 3, wir haben es gesehen, das war das erste, das sie taten. Sie versammelten sich wie ein Mann zu Jerusalem. Jesus betet für seine Gemeinde, dass das kommen darf, dass das gegeben wird. Aber Jesus erwartet von dir, dass du tust, was du tun kannst. Amen.
In der Predigtreihe über das Buch Esra hörten Sie heute von Marcel Malgo die dritte Folge. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!